D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Willkommen zur Liebe. Heute geht es um Sex und Religion. Ein nicht immer einfaches Verhältnis und ein verdammt weites Feld. Wir beschränken uns auf einige konkrete Geschichten. Bernd ist zu Gast. Er erzählt uns, warum der Glaube ihn fast in den Suizid getrieben hätte und wie er für sich Glaube und Sexualität vereint hat. Die Radio Wissen Reporterin Hannah Ender, die hat einen Ex-Mormon in den USA getroffen. Der erzählt über sein erstes Mal mit einer Frau mit 25. Und wie es zur Blütezeit des Islam im Orient zuging, verrät uns der Islamwissenschaftler und ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten gleich als erstes. Danke für eure Neugier.
D-Radio Wissen.
Peitschenhiebe für Ehebrecherinnen, Steinigungen für Homosexuelle. Solche drastischen Strafen, die drohen zum Beispiel in Iran. Dort ist der Islam Staatsreligion und das Verhältnis von Religion und Sexualität ist heute unser Thema. Reinhard Baumgarten, der ist Islamwissenschaftler und ARD-Korrespondent an den Standorten Istanbul und Teheran. Er hat schon in vielen islamischen Ländern gelebt und als Korrespondent gearbeitet. Herr Baumgarten, aus Ihrer Erfahrung, wie wird mit dem Thema Sex, Sexualität in islamischen Ländern umgegangen?
Also was ganz eindeutig ist, in allen Ländern, die ich kenne und die ich bereist habe, in allen islamischen Ländern, wird Sexualität mehr oder weniger auch als ein Instrumentarium der Kontrolle verwendet. Also ob das jetzt Saudi-Arabien ist oder der Iran ist oder Ägypten ist, Sexualität darf stattfinden innerhalb der Ehe und muss eben den gesellschaftlichen Normen und den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Aber außerhalb dieser vorgesehenen Möglichkeiten und Rahmen darf das Ganze nicht stattfinden. Und viele Menschen wollen aber heutzutage nicht mehr heiraten, beispielsweise im Iran oder in Saudi-Arabien. Im Iran beispielsweise haben sie eine große Zahl von sehr selbstbewussten Frauen. Die Zahl der Studenten ist ja ungefähr bei 60% sind weibliche Studenten und so ist auch ungefähr die Zahl der Hochschulabsolventen. Das Bild, das der Staat entwirft, stimmt oft einfach mit dem Selbstbewusstsein der Frauen dann irgendwann mal nicht mehr überein. Und deswegen kommt es innerhalb dieser Ehen dann häufig zu Spannungen. Also Sexualität als Kontrollgremium in allen islamischen Ländern, die ich kenne.
Das heißt, Sexualität, sexuelle Regeln haben weniger eigentlich mit dem Koran oder dem Islam zu tun, als vielmehr mit Kontrolle und Macht?
Natürlich wird das, was dann an Kontrolle oder an Regularien ins Werk gesetzt wird, mit dem Koran begründet. Und das kann man auch. Man kann aber auch anders begründen, wenn man will. Also der Koran ist sehr, sehr, sehr vielseitig. Also wie zum Beispiel jetzt außereheliche Geschlechtsverkehr, das ist im Koran geregelt. Homosexualität wird im Koran verworfen. Aber es gibt muslimische Gelehrte, die finden da interessanterweise Antworten drauf. Die sagen, unter bestimmten Umständen und unter diesen Sachen und so kann das funktionieren. Es gibt ja zum Beispiel im Iran die Zeitehe. Und da kann man diese Zeitehe abschließen, die kann gelten für eine Stunde oder fürs Leben. Und das wird von vielen auch benutzt. Die sagen, okay, wir sind jetzt für die nächsten 2 Wochen verheiratet, das wird auch legalisiert. Mhm. Und dann haben die 2 Wochen Spaß und dann lassen sie sich scheiden. Es gibt in jeder Religion jede Menge Hintertürchen. Das ist immer eine Frage, wie wird das gesellschaftlich und politisch interpretiert? Was steckt dahinter? Und dann kann man das möglich machen.
Was wir heute immer wieder wahrnehmen, ist zumindest die Diskussion darüber, ob im Islam möglicherweise Frauen niedriger gestellt sind als Männer. Diese Problematik ist immer wieder, zumindest hier in der westlichen Welt, in der Diskussion. Was sagt denn der Koran? Was sagt Mohammed da konkret zum Verhältnis?
Ja, das muss man unterscheiden. Also Koran ist Koran und Mohammed ist Mohammed. Also nicht das, was Mohammed sagt, ist automatisch Koran. Aber alles, was Koran überliefert wird, kommt von Mohammed. Der Koran sagt, dass Mann und Frau gleich sind. Der Koran sagt, dass Männer und Frauen sich in Liebe zugeneigt sein sollen. Der Mann soll der Mantel der Frau sein und die Frau soll der Mantel des Mannes sein.
Was sagt denn der Koran? Sagt er was Konkretes zum Thema außerehelicher Sex, aber auch vielleicht zum Thema Homosexualität?
Also außerehelicher Sex wird im Koran eindeutig verboten. Homosexualität wird im Koran verworfen, nicht erlaubt und strafwürdig.
Nun haben wir sehr martialische Strafen zum Teil. Ich habe eben den Iran angesprochen. Dort droht Ehebrecherin zumindest unter gewissen Umständen die Todesstrafe. Es gibt aber auch Kopftuchzwang in der Öffentlichkeit. Sind diese Dinge begründet religiös auf dem Koran, auf den Überlieferungen, oder sind diese harten Strafen dann doch eher kulturell politisch begründet?
Sowohl als auch. Also wenn wir uns die Jahrhunderte anschauen, gerade in Sachen Sexualität hat sich im islamischen Kulturbereich wahnsinnig viel getan. Wenn wir uns zum Beispiel einfach mal vergegenwärtigen, welche Literatur es gegeben hat im europäischen Mittelalter, als der Islam in großer Blüte stand, da sind also Werke entstanden wie Tausend und eine Nacht, da sind Miniaturen und Illustrationen entstanden, Anleitungen, wie man Vergnügen beim Sexualverkehr haben kann, also beim Geschlechtsverkehr haben kann. Und das hat sich im Laufe der Jahrhunderte dann verändert. Und in den islamischen Ländern ist vieles sehr, sehr viel konservativer geworden.
Wie erklären Sie sich, dass es heute zumindest umgekehrt wirkt? Da hat man den Eindruck, im Orient, in vielen islamischen Ländern zumindest, herrscht eben eher eine sehr konservative Richtung, Sexualethik vor. Und im Westen ist es eben aufgrund der Säkularisierung heute sehr liberal, sehr frei. Wo war sozusagen der Punkt, wo sich das dann zu der Situation, die heute dominiert, verändert hat?
Es gibt nicht den Punkt, aber Sie haben vollkommen recht mit der Frage insofern, als das natürlich kein Prozess ist, der jetzt beispielsweise am Fall Bagdads von 1258 festgemacht werden kann, weil plötzlich die Mongolen alles niedermetzeln und sagen, ihr habt Unzucht betrieben, ihr werdet jetzt von Gott bestraft. Ich erwähne das deswegen, weil es immer und zu allen Zeiten, auch zu Zeiten der in Anführungszeichen Frivolität, natürlich die Warner gegeben hat, so wie das ja bei uns heute auch noch der Fall ist, die gesagt haben, ihr übertreibt es und ihr folgt nicht Gottes Worten und ihr seid viel zu frivol und viel zu sehr auf Lust und bla bla. Und Mainstream war eben zu dieser kulturellen Blütezeit, dass man sich's gut gehen ließ und dass man eben Wein und Frauen und Männer und eben Sexualität ganz anders genoss als beispielsweise heute in den Gebieten, die der Islamische Staat, diese Terrormiliz im Nordirak, erobert hat. Je brutaler und je fanatischer letztlich dann die Muslime in sich wurden, umso mehr wurde die Sexualität natürlich unterdrückt. Aber das war ja im Christentum nicht anders. Erst als Amerika und der Westen richtig groß und stark war, wurde die Sexualität anders als beispielsweise noch im Mittelalter.
Mhm. Es gibt auch islamische Länder mit hohen Scheidungsraten, überraschenderweise. Wo gehen denn die Ehen besonders häufig in die Brüche in der islamischen Welt?
Also die meisten islamischen Länder, die ich persönlich kenne und bereist habe, haben eine relativ hohe Scheidungsrate. Nehmen wir mal Saudi-Arabien, da gibt es eine große Zahl an ledigen Frauen, die entweder geschieden sind, weil die Ehen nicht funktioniert haben, oder die nie geheiratet haben, weil sie vielen saudischen Männern als zu fortschrittlich und zu gebildet und zu verdorben gelten. Verdorben nicht im moralischen Sinne, weil sie irgendwelche losen Gedanken hegen, sondern weil sie zu viel Bildung haben. Oder nehmen wir jetzt beispielsweise den Iran. Die Nachbarstadt von Teheran, Karaj, mit fast 5 Millionen Einwohnern, neulich eine offizielle Statistik, 51% Scheidungsrate. Und auch im Iran, da bin ich ja nun relativ häufig, gibt es natürlich außerehelichen Geschlechtsverkehr. Neulich kam eine Zahl auf den Markt, eine offizielle Zahl, also nicht irgendwie erdacht von westlichen Journalisten, eine offizielle Zahl, die besagt 220.000 Abtreibungen im Jahr 2013 im Iran. Und wer im Iran abtreibt, sind zu ungefähr 85-90% unverheiratete Frauen. Weil es schlicht nicht möglich ist, dass eine unverheiratete Frau ein Kind bekommt. Hm. Und es ist durchaus üblich, dass iranische Frauen verhüten. Hm. Was jetzt neu hinzugekommen ist, weil der oberste Führer des Landes sich mehr Kinder wünscht, dass es jetzt schwieriger ist, Verhütungsmittel zu bekommen. Also Pille war bisher relativ einfach. Das geht jetzt nur noch auf Rezept. Kondome sollen aus dem Ausland gar nicht mehr eingeführt werden. Das zeigt auch, dass nach wie vor die Sexualität in diesen Ländern, vor allem eben im Iran, Saudi-Arabien, diesen, die sich so unglaublich islamisch geben, ein ganz wichtiges Instrument ist, um die Bevölkerung zu kontrollieren.
Habe ich das richtig verstanden? Es gibt sozusagen einen sehr großen Unterschied, zum Beispiel in Saudi-Arabien oder auch in Iran, zwischen dem, was von offizieller Seite vorgegeben wird, auch vom Staat, und dem, was wirklich im Alltag privat passiert?
So habe ich es erlebt. Sowohl in Saudi-Arabien, wo es relativ viele homoerotische Geschichten gibt. Seltsames, ganz seltsames Land. Und das erlebe ich auch im Iran, wo natürlich von oben sehr, sehr restriktiv damit umgegangen wird. Also außereheliche Geschlechtsverkehr ist strafwürdig. Das wird verfolgt, wenn man das irgendwie kann. Aber es findet statt. Und zwar in nicht geringem Maße findet das statt.
Ich wollte gerne nochmal auf diese Scheidungen zurückkommen, weil ich das spannend finde. Das heißt, es gibt schon die Möglichkeit, in einigen arabischen, muslimischen Ländern offiziell eine Scheidung dann auch einzugehen.
Ja, natürlich. Also das ist ganz einfach. Der Mann hat es da viel leichter als die Frau. Der Mann muss nur dreimal sagen, du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden. Und dann ist die Frau mehr oder weniger verstoßen und kann ihre Sachen packen und wenn sie Glück hat, zu ihren Eltern zurückkehren. Also das ist eine sehr übliche Praxis, vor allem eben in arabischen Ländern. Aber die Frau kann sich auch von ihrem Mann scheiden lassen. Es ist ein bisschen mühsam in vielen Ländern, aber das ist durchaus üblich. Und ich kenne das jetzt aus dem Iran, dass das auch geschieht, dass Frauen eben die Scheidung anstrengen und vor dem Richter auch Recht bekommen und dann auch geschieden werden.
Was ich bis heute nicht verstehe oder ich versuche es zu verstehen, wenn man zum Beispiel nach Ägypten schaut. Da gab es auch im Umfeld in Kairo diese Vergewaltigung von Frauen im Rahmen des Umsturzes. Und gleichzeitig ist in Ägypten, ich habe das eben nochmal nachgeschaut, der Anteil der weiblichen Uniprofessoren doppelt so hoch wie in Deutschland. Wie passt das zusammen?
Naja, das passt insofern zusammen, als es immer irgendwelche idiotischen Männer gibt, die glauben, sie müssten sich irgendein Recht nehmen, das ihnen aus irgendwelchen Gründen zusteht und dann werden sie übergriffig. Und wenn Sie jetzt so ein Land wie Ägypten nehmen, das weiß ich aus langjähriger eigener Erfahrung, nicht, dass ich die Erfahrung gemacht hätte, aber als Erfahrung als Korrespondent, da gibt es eine unglaublich große Zahl von sexuell frustrierten Menschen auf beiden Seiten. Weil natürlich eine Sexualmoral den Menschen aufgezwungen wird, Menschen, junge Menschen, die, ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen salopp, im Saft ihrer Jugend stehen, ja, die produktiv sind biologisch gesehen. Ja, wirklich, die können sexuell nicht aktiv werden, aus vielen Gründen, weil sie keine Wohnung haben, weil sie nicht heiraten können, weil sie sich's wirtschaftlich nicht leisten können. Und da stehen in den arabischen Ländern einfach wahnsinnig viele Menschen unter einem unglaublichen Druck. Da ist eine sehr, sehr hohe sexuelle Frustration da. Und wenn dann eine bestimmte Sexualität gelebt wird, die natürlich sehr stark auf Männerdominanz setzt, dann findet natürlich auch keine wirkliche Befriedigung innerhalb dieser Sexualität, innerhalb auch der Ehe nicht statt. Und das hat im Iran beispielsweise, ist einer der Gründe für die hohen Scheidungsraten, nicht nur, dass die Leute finanzielle Probleme haben, verheiratete Paare, oder dass sie wirtschaftlich nicht klarkommen, sondern dass auch einfach die Sexualität nicht stimmt, weil es wird nicht gelehrt. Ich habe mal das verfolgt im Fernsehen, da hat ein Mullah zu jungen Frauen und Männern gesprochen, sehr, sehr offen gesprochen, wie Sexualität in der Ehe zu funktionieren hat. Also der hat wirklich, ging ins Detail und wie man eine Frau streicheln muss und wie man einen Mann möglicherweise ein bisschen erregen kann. Und das fand im Fernsehen statt. Also das Problem ist bekannt, dass man Sexualität, ist ja auch in Deutschland die Diskussion, ja, die Klage darüber, dass viele Jugendliche sich über Pornoseiten mit Sexualität bekannt machen und die Angst, dass das irgendwie zu falschen Schlüssen führt. Also das ist ein Thema, zumindest im Iran ist es ein Thema. In Saudi-Arabien versorgen sich eben viele mit schlechten Pornos und mit anderen Sachen und glauben, das sei Sexualität. Und es führt dann eben innerhalb vieler Ehen zu echten Brüchen.
Sexueller Frust, ein Thema auch in vielen muslimischen Ehen und das führt dann auch manchmal zu Scheidungen. Das war der Islamwissenschaftler und ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten in die Radio Wissen. Ihr kennt sie bestimmt auch aus den Innenstädten. Da gibt es sie in vielen Städten auf der Welt. Junge Männer im Anzug mit kleinen schwarzen Namensschildchen. Sie tauchen immer nur zu zweit oder in kleinen Gruppen auf und sprechen meist mit amerikanischem Akzent. Sie werben für den mormonischen Glauben. Jason war einer dieser Mormonen. Er heißt eigentlich anders. Jason war, bis er 25 war, streng gläubig und hatte bis vor einigen Monaten auch noch nie Sex. Das hat sich aber geändert. Die Radio Wissen Reporterin Hannah Ender hat Jason in einer WG in San Francisco getroffen und Jason hat Hannah seine Geschichte erzählt. Vom keuschen Gläubigen zum sexliebenden Atheisten.
I am from a family where everyone is Mormon for three generations up. For Mormons, the Mormon Church is kind of the center of your life. So you've got church 3 hours every Sunday. Monday night, you have family night. Wednesdays, there's something called Mutual, which is for Mormon teenagers will get together and have an activity on Wednesday night.
Während seine Klassenkameraden auf Partys gehen, sich zum ersten Mal betrinken oder zum ersten Mal Sex haben, geht in die Kirche, liest das Buch der Mormonen, trifft sich mit Gleichaltrigen zum Bibelkreis und betet stundenlang.
When kids start, you know, dating and drinking and having sex, that's kind of when you realize, oh wait, this is kind of a different path that I'm on.
Als Jason 16 ist, verliebt er sich in ein Mädchen aus seiner Highschool. Keine Mormonin. Und sie will Sex.
When the other person is totally okay with it, it's kind of the heart of darkness, right? It's just you. And the sexual frustration was pretty awful. But we never had sex. Lots of making out, no sex.
Noch ist der Glaube des 16-Jährigen stärker als die Lust. Aber es kommen erste Fragen. Warum eigentlich verbietet meine Religion Sex vor der Ehe? Jason fängt an, sich intensiv mit der Geschichte der Mormonen auseinanderzusetzen. Er recherchiert im Internet und stößt dort auf Dinge, die so ganz im Gegensatz zu dem keuschen Leben steht, das der Priester ihm jeden Sonntag in der Kirche predigt.
Particularly in the early time period, there are a lot of things that don't make a lot of sense. For example, Joseph Smith had a lot of wives. Some of them were actually other people's wives and some of them were teenage girls.
Im Internet entdeckt Jason, dass der Kirchengründer Joseph Smith ein ausschweifendes Liebesleben führte und mit 30 Frauen verheiratet war. In Büchern findet er weitere Details. Der Prophet hatte die Polygamie vor seiner Gattin verheimlicht und andere Mormonen auf Mission geschickt, damit er in deren Abwesenheit die Frauen ehelichen konnte. Einige davon waren sogar noch Teenagerinnen. Und je mehr Jason recherchiert, umso mehr Widersprüche findet er.
And you go to your bishop, you go to the church and ask people and they say, oh, well, you know, there are a lot of things we don't understand. And I'd go on YouTube and I'd watch debates of, you know, atheists versus, you know, theists and you would write down the arguments.
Jason verschlingt Unmengen an Literatur. Religiöse Schriften, Geschichtsbücher, Philosophen, Atheisten. Er hat eine Vorahnung, dass alles, was er als Mormone je geglaubt hat, womöglich falsch ist.
It was a really hard thing because I kind of for the first time I realized that, you know, maybe everything I've been raised to believe is not true.
Einmal von Skepsis befallen, stößt Jason auch auf wissenschaftliche Studien, die alles, was er je im Buch Mormon gelesen hat, komplett widerlegen. Und dann kommt irgendwann der Moment, in dem für Jason auf einmal alles klar wird.
I remember one day I was sitting in an airport in Nevada, actually reading Wikipedia on my phone about Joseph Smith. And I was cross-referencing that to documents that the Mormon Church had written. And I remember just really clearly thinking, I don't believe this. It was a really interesting moment because at that moment, kind of this internal struggle and this pursuit of truth was finally over. And I felt like, you know, I could finally sleep at night because I wasn't conflicted about what I believed.
Jason ist jetzt 25 Jahre alt. 10 Jahre lang hat er mit sich und seinem Glauben einen inneren Kampf geführt. Jetzt hat er seinen Frieden gefunden. Er weiß, ich glaube nicht. Er zieht von Utah nach San Francisco und hat einen unbändigen Hunger auf all die Dinge, von denen er sich bisher zurückgehalten hat. Er feiert nonstop, fährt auf Festivals, Open Airs, kostet das Leben in vollen Zügen aus. Und ein ekstatisches Erlebnis steht noch auf der To-Do-Liste des 25-Jährigen: Sex.
25 is really late and I was very self-conscious about, you know, my first time having sex. So, you know, I went back and forth. I thought, you know, I've waited this long. I should wait till I'm, you know, with someone who I really care about. And part of me was like, no, fuck it, like, go have sex.
Während Jason noch überlegt, ob er auf die eine Frau warten soll, für die er wirklich etwas empfindet, wird ihm diese Entscheidung abgenommen. Von einer Deutschen. Auf einer Toilette in Seattle.
And I was crashing at a hostel and there were two German girls and one of these girls followed me to the restroom, came in and locked the door behind her and she kind of jumped me. Yeah, this is great. it's kind of this thing where I wanted to go home and be like, you know, or talk to my friends and be like, hey, look, I discovered sex and it's awesome.
6 Monate lang feiert Jason exzessiv, kostet das Leben in vollen Zügen aus. Alles geht, das Leben ist kurz, das Leben ist geil, das Leben ist schön.
So when I first left the church, there was kind of this really crazy intense 6 months where I was like, fuck it, anything goes. I wake up every day and I feel this sense that life is short and desperately beautiful and that I need to make the most of it.
Jason sagt, man muss dem folgen, an das man glaubt, egal was es ist.
I am a happy person now. I think you have to look for what is true and you have to follow what you believe once you think you know it.
Hannah Ender hat einen Mormon getroffen, der lange keusch und gläubig gelebt hat. Heute lebt er mit 20er als Atheist. Das Verhältnis zu seinen gläubigen Eltern ist nicht einfach, aber okay, sagt er. Bernd Hartwig, der hat eine ganz besondere Geschichte zu Religion und Sexualität. Bernd hätte sich beinahe für seinen Glauben umgebracht, fast Suizid begangen. Denn Bernd ist schwul und gleichzeitig in einer sehr gläubigen evangelikalen Familie aufgewachsen. Sein Leben in der Nähe von Karlsruhe war geprägt durch Bibelkreise, freikirchliche Jugendgruppe und Verwurzelung in der Gemeinde. Ich habe Bernd für diese Sendung gefragt, ob der Glaube damals für ihn als Jugendlicher sehr, sehr wichtig war.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war so, also Glaube war für mich in der damaligen Zeit sowohl, was war mir innerer Halt und eine, so das Lebenskonstrukt, auf das ich so mein Leben aufgebaut habe. Und es war auch soziales Leben. Also ein Großteil meiner Freunde kam eben aus dem gemeindlichen Umfeld.
Wann hast du denn dann zum ersten Mal gemerkt, dass da möglicherweise ein Konflikt besteht zwischen deinem Glauben und deiner Sexualität? Weißt du noch, wann da zum ersten Mal so die Gedanken kamen, kann das gut sein?
Also das war eigentlich direkt zu Beginn meiner Pubertät, als ich merkte, oh, hups, da regen sich Gefühle und ich finde eben nicht Frauen interessant oder Mädels oder meine Klassenkameradin, sondern ich finde Jungs spannender und Männer interessant und merkte dann so, oh Mist, ich habe ein Problem. Es war klar, dass die Norm auch für Sexualität eben eine heterosexuelle ist.
Mhm. Ja. Wie bist du dann damit umgegangen? Hast du dich jemand anvertraut? Hast du die Bibel gelesen? Wie ging es dann weiter?
Ja, also es war so, ich war ungefähr 15 Jahre alt und da wurde das tatsächlich zum großen Druck in mir. Und wo klar war, ich muss da mal mit jemand reden oder ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich bin dann zum Seelsorger gegangen der hat eigentlich relativ cool reagiert und hat gesagt, ach Bernd, das war ein Schwabe, so ein Bernd der Bädermer und dann wird es schon wieder. und dann war ich geheilt. Die Heilung hat allerdings leider nur 2 Tage angedauert.
Dann kamen sie, die bösen Gedanken wieder.
Ja, genau. Und ich merkte, oh nee.
Beten hat doch nicht geholfen.
Ich finde Frauen immer noch nicht attraktiv.
Das klingt jetzt, du lachst auch selber, das klingt jetzt alles ganz locker, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das muss ja aber auch ein großer Druck gewesen sein, oder?
Ja, der Druck hat sich mit den Jahren aufgebaut. Also war tatsächlich eine Zeitspanne von 13 Jahren, wo ich immer intensiver dann an dem Thema und mir selber gearbeitet habe und eben keine Lösung gefunden hat. Das fing eben mit so einem lockeren Seelsorgegespräch an, ging dann aber über zu therapeutischen Angeboten, zu regelmäßigen Seelsorgetreffen, bis hin, dass ich zu Heilungsveranstaltungen gefahren bin. Das war ein langer Prozess, der aber wie so eine Spirale nach unten war für mich. Und je länger ich mich damit beschäftigt hatte und je mehr ich merkte, oh, das funktioniert nicht für mich und bei mir und das tut sich überhaupt nichts, sondern im Gegenteil, je mehr ich daran arbeite und je mehr ich mich mit dem Thema und mit mir selber auseinandersetze und je mehr ich mit Gott darum ringe, irgendwie geheilt zu werden, desto schlimmer wird's. Also es war ganz konkret, ich saß im Gottesdienst, in dem ich auch selber mitgearbeitet hatte und plötzlich fiel alles über mich zusammen und ich war erstmal wie gelähmt. Und ich merkte, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich dieser Fragestellung emotional nicht mehr gewachsen bin. Bin aus der Kirche rausgerannt. Das war damals in Düsseldorf, wo ich wohnte, und bin einfach am Rhein stundenlang gerannt und habe nur geschrien. Es war so ein völliger Nullpunkt. Und es war so, dass die Verzweiflung auch und diese Ausweglosigkeit aus meiner Situation so groß war, dass ja eben sehr starke Suizidgedanken dann ins Spiel kamen. Und für mich irgendwie die Frage war, auf was hast du eigentlich dein Leben die ganze Zeit gebaut? Und auch die Frage war, was ist das denn für ein Gott, von dem die Bibel sagt, es ist ein liebender Gott, der es gut mit den Menschen und auch mit mir meint, der mich aber an diesem Punkt total verzweifeln lässt und der mir keinen Ausweg außer dem Suizid lässt.
Mhm. Glücklicherweise hast du dich nicht umgebracht. Bernd, wie ging es denn dann weiter? Der Knoten ist ja dann irgendwann geplatzt.
Ja, es war dann für mich klar, ich muss mir was mein Glauben angeht, ich muss dann auf den Prüfstand stellen. Meine Überlegungen zu Ethik und natürlich zu Sexualmoral und vor allem zum Thema Homosexualität, ich muss das auf den Prüfstand stellen. Es war klar, okay, irgendwie gehört meine Homosexualität gehört irgendwie zu mir oder ist ein Teil von mir. Und falls es diesen Gott, diesen christlichen Gott oder diesen Gott der Bibel geben sollte, dann hindert das den nicht, dass der kleine Bernd an ihm zweifelt und ehrlich seine Fragen stellt. Und dann ist er jetzt an der Reihe und wird sich um mich dann und auch um meine Sexualität und um meine Schwierigkeiten irgendwie kümmern. Zu sagen, okay, ich habe 13 Jahre gekämpft, jetzt ist er an der Reihe. Oder sie. Oder
wie hast du dich dann mit Gott versöhnt, wenn man so will? Das war ja, denke ich, auch nicht von heute auf morgen, dass du gesagt hast, okay, Gott wird das wahrscheinlich jetzt gut finden, oder?
Ja, also es gab eine Sache, dass ich einfach nochmal versucht habe, mal alles, was ich über die Jahre gelernt hatte oder gedacht habe, von Gott zu verstehen, mal beiseite zu schieben, mir die Bibel nochmal genommen habe und mal geschaut habe, was steht denn da tatsächlich drin zum Thema Homosexualität? Was steht im Text drin und wie habe ich das zu verstehen und was heißt das für mein Leben? Und ich merkte so, so klar, wie ich immer dachte, was in der Bibel steht, steht das gar nicht. Das war das eine. Und das andere war, dass ich mich ganz langsam, also ich hatte bis dahin meine Homosexualität nicht gelebt, dass ich so ganz langsam Schritte in die Richtung unternommen habe, sehr vorsichtige Schritte. Und ich merkte, als ich das erste Mal mit dem Mann zusammen war und dann näher kam. Ich hatte vorher immer gedacht, dann müsste ich so ein schlechtes Gewissen haben und das müsste und ich könnte nie mehr mich als von Gott gesegnet fühlen und so. Und das Gegenteil war der Fall. Ich weiß noch, wie ich dann nach Hause gegangen bin danach und ich und dachte, wow, was hat sich Gott Fantastisches überlegt, um Menschen glücklich zu machen mit Sex, das als Geschenk anzunehmen. Und ja, auch wenn man dann mal in der Bibel liest, das hohe Lied der Liebe zum Beispiel, ein großartiger Sextext oder Erotiktext, den habe ich vorher immer sehr überlesen. Mhm. Aber wo ich denke, ich glaube, Sexualität ist was Gott schenkt.
Du bist heute noch gläubig, hast sozusagen deine sexuelle Orientierung, dein Schwulsein und die Religion in Einklang gebracht. Du hast ja dann auch mit anderen zusammen einen Verein gegründet, Zwischenraum, die sich eigentlich in diesem Bereich stark engagieren. Also was macht Zwischenraum, was hat euch dazu bewegt?
Wir sind ein Hauskreisnetzwerk, also wir sind Bibelkreise, die sich zu Hause bei irgendjemandem treffen, in Deutschland und in der Schweiz.
Muss man kurz vielleicht erklären, das sind Leute, die treffen sich, Gläubige, Evangelikale, die sich treffen, Bibelstellen lesen, eine Zeit zusammen haben. Ist nicht wie ein Gottesdienst, aber so ein bisschen sowas, oder?
Ja, so ein bisschen. Man singt zusammen, man hat ein Thema oder eine Bibelstelle und diskutiert dann da zusammen. Man tauscht sich aus, man ist im Gespräch über persönliche Lebensfragen, was uns wichtig war bei Zwischenraum, dass wir merkten, Menschen, die aus einer evangelikalen geprägten Spiritualität kommen, die aus ihrer Gemeinde rausgeflogen sind, zum Beispiel, weil sie schwul oder lesbisch oder transsexuell sind, dass diese Menschen sind oft komplett heimatlos. Und wir wollen mit Zwischenraum einen Ort schaffen, oder wo Menschen erstmal hinkommen können und sagen können, okay, hier darf ich so sein, wie ich bin.
Ihr hattet gerade auch eine Tagung von Zwischenraum. Wie ist denn das Verhältnis heute zwischen den evangelikalen Gemeinden, den offiziellen Seiten sozusagen, und eben eurem Verein, wo sich schwul, lesbisch, trans Christen treffen?
Also es gibt, das ist ganz spannend, so eine Annäherung, dass wir als Zwischenraum in der evangelikalen Szene wahrgenommen werden. Und natürlich haben evangelikale Gemeinden eine Auseinandersetzung mit dem Thema Homosexualität. Und die Diskussion läuft wesentlich anders als vor 20 oder 30 Jahren. Das geht uns noch nicht weit genug. Und wir hoffen, dass irgendwann Zwischenraum überflüssig sein wird und dass es uns nicht mehr geben muss, sondern dass homosexuelle Menschen in evangelikalen Gemeinden so willkommen sind wie alle anderen auch und so willkommen, wie Gott alle Menschen willkommen heißt.
Das sagt Bernd Hartwig, einer der Mitgründer des lesbisch-schwulen evangelikalen Netzwerks Zwischenraum. Den Link zu dem Verein und viele andere Links zum Thema Sex und Religionen findet ihr auf deradiowissen.de. Wir haben euch gefragt, warum glaubt ihr, dass sich Religion mit Sexualität manchmal so schwer tun, es so viele Dogmen gibt? Manuel, der hat über Facebook geschrieben, diese Dogmen bestehen aus gutem Grund. Überdies tut sich Religion weniger schwer mit Sexualität, wenn sie in dem Rahmen bleibt, der gut und recht ist. Zitat Manuel. Da gibt es dann auch viele, die auf Facebook widersprechen. Benjamin Ries, der schreibt, dass sich Religion mit Sex oft so schwer tun. Das hat damit zu tun, dass man vernünftige Einstellungen in der Regel nicht als religiös kennzeichnet. Dankeschön für eure Meinung. Das war Eine Stunde Liebe vom 15. August. Ich bin Till Opitz. Sag Ahoi, schönes Wochenende.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.